3. Mose 1, Vers 1. Und der Herr rief Mose, und er redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr vom Vieh, vom Rind und Kleinvieh eure Opfergabe darbringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer ist vom Rindvieh, so soll er sie darbringen, ein männliches ohne Fehl. An den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft soll er sie darbringen. Zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, und es wird wohlgefällig für ihn sein, um Sühnung für ihn zu tun. Und er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsum an den Altar springen, der an dem Eingang des Zeltes der Zusammenkunft ist. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons des Priesters sollen Feuer auf dem Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Fett auf dem Holz zurichten, über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und sein Eingeweide und seine Schenkel soll er mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze auf dem Altar räuchern. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Zunächst mal bis hierhin. Wir wollen als erstes uns vergegenwärtigen, was die Bedeutung der Abfolge der ersten drei Bibelbücher darstellt. In 1. Mose haben wir als Botschaft die Verdorbenheit des Menschen durch die Sünde gefunden. Das erste Buch Mose zeigt, wie Gott alles wunderbar eingerichtet hat, ideal, und der Mensch ist trotzdem gefallen. Und die Verderbtheit hat sich von Generation zu Generation weiter vererbt. Man könnte eigentlich Psalm 51, 5 bis 6 so als Titel über das erste Buch Mose setzen. Das ist der Bußpsalm von David nach seinem Ehebruch mit Bathseba. Und dort sagt er: gegen dich allein habe ich gesündigt. Und ich habe getan, was böse ist in deinen Augen, damit du gerechtfertigt werdest, wenn du redest. Rein erfunden, wenn du richtest. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich empfangen meine Mutter. Das haben wir gesehen, das war eine ganz zentrale Botschaft des ersten Buches Mose. Dann kam das zweite Buch. Und dort fanden wir ein Volk in einer grausamen Unterdrückung und Sklaverei. Wie es aber erlöst wurde durch das Blut des Lammes. 2. Mose 12, das Opfer des Passahlammes ist das zentrale Opfer, das die Wende hineinbringt in dieses Todesschicksals eines Sklavenvolkes in der Fremde. Also das zweite Buch Mose ist das Buch der Erlösung durch das Blut des Lammes. Da würde ich als Titel setzen Jesaja 43, Vers 1. Das zweite Buch Mose heißt in der hebräischen Bibel Shemot, Namen, weil es damit beginnt mit den Namen der Söhne Israels. Aber das ist ein ganz bedeutsames Wort aus dem ersten Bibelvers. Und wir sehen gleich die Verbindung zu Jesaja 43, Vers 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist die Botschaft des zweiten Buches Mose. Und jetzt kommt das dritte, das überschreiben wir mit die Gemeinschaft mit dem heiligen Gott in der Anbetung. Letztes Mal haben wir doch geendet damit, dass in 2. Mose 40 die Stiftshütte genau nach der Vorschrift Gottes aufgerichtet worden war. Und dann kam die Schechina, die Herrlichkeit, die Wolke der Herrlichkeit Gottes. Sie hat das Tempelhaus erfüllt. Gott hat seinen Platz eingenommen in der Mitte seines Volkes. Und jetzt das dritte Buch Mose beginnt damit, dass der Herr aus der Stiftshütte heraus ruft. 3. Mose 1,1. Und der Herr rief Mose. Und er redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft und sprach. Das dritte Buch Mose beginnt also mit Gottes Ruf, herzuzukommen mit Opfern. Und die Opfer sprechen von Anbetung, wie wir noch sehen werden. Also, was ist die Botschaft des dritten Buches Mose? Wir können das zusammenfassen mit Johannes 17, Vers 24. Das gibt uns einen trefflichen Titel. Aus dem Gebet des Herrn, als er im Schatten von Golgatha stand. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Das dritte Buch Mose ist gewissermaßen der Wunsch des Sohnes Gottes, dass wir herzukommen und seine Herrlichkeit anschauen. Die ersten 7 Kapitel des dritten Buches Mose behandeln die Opfer. Und in diesen Opfern sehen wir die Herrlichkeit des Erlösers, Jesus Christus. In allen Details, von verschiedenen Seiten beleuchtet. Und das soll gewissermaßen Gegenstand sein der Gemeinschaft mit Gott. In der hebräischen Bibel hat man als Titel für das dritte Buch Mose auch wieder das ein Wort aus dem ersten Vers genommen, nämlich das allererste. Vayikra, so beginnt das Wort, das Buch, mit diesem Wort. Es bedeutet, und er rief. Es ist Gottes Ruf, eben herzuzukommen, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Und Gott erklärt, wie wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Er sagt nicht, jetzt müsst ihr einfach ein bisschen Fantasie haben und dann können wir zusammen Gemeinschaft haben. Nein, Gott sagt zu Mose, rede zu den Kindern Israel, wenn ein Mensch ein Opfer bringen möchte, dann erkläre ich ganz genau, wie das gehen soll. Also Gott sagt, wie der Gottesdienst gehen soll. Es ist nicht die reine Fantasie des Menschen. Aber es ist wirklich bemerkenswert. Es wird ja so oft in den Büchern Mose gesagt, dass Gott zu Mose oder zu Aaron geredet hat. Aber ganz selten kann man so etwas finden, dass es heißt, dass Gott ruft. Und so beginnt das Buch. Vayikra el Moshe, Vaydaber Adonai elav me'ohel moed lemor. Das ist genau das. Und er rief Mose und er sprach der Herr zu ihm. So ist es wörtlich. Aus dem Zelt der Zusammenkunft, um zu sagen. Und dann kommt der Befehl, wie die Opfer funktionieren sollen. Also Gottes Ruf zur Gemeinschaft. Ich möchte dazu etwas lesen aus 1. Petrus 14 bis 18. Da finden wir nämlich genau diesen Übergang vom zweiten zum dritten Buch Mose in neutestamentlicher Sprache. Ich lese schon ab Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht nach den vorigen Lüsten in eurer Unwissenheit, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Denn es steht geschrieben, jetzt kommt ein Zitat aus 3. Mose, 11,45. Das ist der Schlüsselvers für das 3. Buch Mose. Seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Personen richtet, nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Merken wir den Zusammenhang. 2. Buch Mose, da haben wir das Thema vom Blut des Lammes, das erlöst und befreit hat. Und Petrus erinnert, ihr seid ja nicht mit Silber oder Gold erlöst worden, sondern mit dem Blut Christi. Und so sollen wir nun eben nach dem handeln, wie es in 3. Mose steht, seid heilig, denn ich bin heilig. Also haben wir genau diesen Übergang. Übrigens ist ja auch interessant, der Vers 13 hat ja damit begonnen, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Beim Passa mussten ja alle Israeliten den Gürtel anziehen, den Stab in der Hand haben, bereit sein für den Aufbruch. So begann es. Und jetzt wird erklärt, jetzt wo ihr erlöst seid durch das Blut des Lammes, sollen wir und die Zeit unserer Fremdlingschaft in Furcht, also in Ehrfurcht vor Gott, wandeln. Das ist die Wüstenwanderung. Israel ist aus Ägypten ausgezogen in die Wüste und jetzt kommt die Belehrung des 3. Buches Mose. Ein ganz wichtiges Stichwort für das 3. Buch Mose ist das Wort heilig. Ich habe es mal ausgezählt, alle verwandten Wörter, heilig, heiligen, Heiligtum und so weiter, das findet man 150 Mal etwa im 3. Buch Mose. Dieses Buch ist also förmlich charakterisiert durch diesen Ausdruck. Jetzt muss ich erklären, was bedeutet heilig. Heilig, die hebräische Wurzel Kadash, bedeutet immer Absonderung. Also heiligen ist immer auf die Seite stellen. Will sagen, reserviert sein für Gott. Das ist heilig. Reserviert für Gott. Und nun, das war ja genau, was wir gesehen haben im 2. Buch Mose. Aus diesem götzendienerischen Umfeld von Ägypten ist Israel herausgelöst worden, auf die Seite gestellt worden für Gott. Und jetzt können sie Gemeinschaft haben mit dem heiligen Gott. Das 3. Buch Mose fällt genau in den Monat Nisan des Jahres 02, nach dem Auszug aus Ägypten, hinein. Wieso? Wir haben doch letztes Mal noch gesehen, die Aufrichtung der Stiftshütte. Und die fand nach 2. Mose 40, Vers 17 statt. Ich lese. Und es geschah im ersten Monat, im zweiten Jahr, am ersten des Monats, da wurde die Wohnung aufgerichtet. Also, das 2. Buch Mose endet am 1.1.02. Ja? Und das 4. Buch Mose, das beginnt Vers 4. Mose 1,1. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai, im Zelt der Zusammenkunft, am 1. des 2. Monats im 2. Jahr nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Das ist also 1.2.02. Nach dem Auszug aus Ägypten. Wie es da heißt, im zweiten Jahr nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Also fällt zwischen dem zweiten Buch Mose und dem vierten Buch Mose ist exakt dieser Monat Nissan oder Abib. Das war der Monat der Erlösung. Also es ist der Monat, wo quasi das erste Mal Jubiläum gefeiert werden konnte. Ein Jahr Erlösung aus Ägypten. Und genau in dieses Jahr hinein, oder in diesen Monat, Jubiläumsmonat, fällt das dritte Buch Mose hinein. Gott sagt gewissermaßen, jetzt habt ihr etwas gelernt damals in Ägypten über den Wert des Blutes des Opfers. Und jetzt will ich euch noch mehr erklären darüber. Und so kommen die Belehrungen im dritten Buch Mose. Wie gesagt, das Buch beginnt mit den Opfern in 3. Mose 1 bis 7. Und zwar werden verschiedene Typen, verschiedene Arten von Opfern aufgeführt. Auf dem Blatt findet ihr zuerst das Brandopfer. Das ist 3. Mose 1. Und dann gibt es noch einen klärenden Zusatz in Kapitel 6, 1 bis 6. In 3. Mose 2 kommt dann das Speisopfer. Und in Kapitel 6, 7 bis 16 zusätzliche Erklärungen und Gesetze. Dann 3. Mose 3, das Friedensopfer. In Kapitel 7, 11 bis 38 Zusatzerklärungen. Sodann das Sündopfer in Kapitel 4, 1 bis 5, Vers 13. Und die Zusatzerklärungen 6, 17 bis 23. Und schließlich das Schuldopfer, 3. Mose 5, 14 bis 26. Und die Zusatzerklärungen 7, 1 bis 10. Das sind also die fundamentalen Kapitel über die Opfer. Es gibt ja so viele Spezialopfer im Alten Testament, aber wenn man diese fundamentalen Belehrungen von 3. Mose 1 bis 7 hat, dann hat man das Fundament für den ganzen Opferdienst. Also das gehört zur Basis für all die Israelis, die sich heute ausbilden lassen für den Opferdienst im dritten Tempel. Das müssen sie intus haben. Es gibt ja die Organisation Ateret Kohanim, heißt die, Krone der Priester. Die bildet heute bereits Israelis aus, die nachweislich Nachkommen sind von dem hohen Priester Aaron. Das sind Juden, die heißen im Geschlechtsnamen Kohen, das heißt Priester auf Hebräisch, oder es gibt so Abwandlungen wie Kohn, Kahane oder Katz, ist auch noch, hängt auch damit zusammen, oder Kogut. Das sind so verschiedene Namen. Dann aber auch Leute, die Levi heißen, die wissen, dass sie mindestens aus dem Priesterstamm Levi stammen, oder Levin, Levinsohn, Lewinsky und so weiter. Ja, aber das ist nur, das machen nur Männer, ja. Und seit neuerem hat man auch Hinweise, dass es effektiv besondere Gene gibt bei Leuten, die Kohen heißen. So dass man effektiv, auch wenn man nicht Kohen heißt, unter Umständen einen Nachweis geben kann, dass man aus dieser Linie stammt. Ich habe die E-Mail-Adresse, wo man die Unterlagen bekommt für einen solchen Test, im Fall Sie wissen wollen, ob Sie auch dazu gehören. Gut, also das sind die Grundlagenkapitel. Und die waren so grundlegend seit der Zeit von Mose um 1500 vor Christus in der Stiftshütte bis ins Jahr 70. Und dann haben die Opfer aufgehört, was wir heute Morgen ja gesehen haben. Wenn viele Tage ohne Opfer sein. Aber heute, wo die Vorbereitungen zum dritten Tempel wieder wach werden, da wird das auf eine ganz neue Art alles wieder studiert und auch gelernt, um es zu praktizieren. Aber die Zeit dazwischen war ein echtes Problem. Ein Judentum ohne Opfer, das ist wie, wenn man mir das Herz herausschneiden würde. Das ist ein total amputiertes Judentum gewesen. Und das hat auch vielen Mühe gemacht, durch die 2000 Jahre hindurch. Wo sind die Opfer? Wo sind die Opfer geblieben? Warum hat Gott sie uns weggenommen? Und es hat dann auch die Belehrung gegeben von den Rabbinen im Talmud. Wer diese Kapitel liest, dem werden sie von Gott zugerechnet, wie wenn er diese Opfer darbringen würde. Und strenge Juden, die lesen diese Kapitel quasi als Ersatz dafür, dass sie weil sie nicht darbringen können. Es gibt eine wunderbare Veröffentlichung eines russischen Juden im 19. Jahrhundert, der davon berichtet, wie er diese Kapitel gelesen hat und auch Gott gebittet hat, wenn er das las, jede Woche: Herr, rechne mir das Lesen zu, als würde ich dir diese Opfer bringen. Und er ist dann schlussendlich zum Glauben durchgedrungen, dass eben Jesus Christus all diese Opfer in seinem Opfer von Golgatha erfüllt hat. Und genau so wollen wir diese Kapitel angehen. Wir wollen sehen, was bedeuten diese Opfer. Im Seminarteil heute Morgen ist doch die Frage gekommen, in Verbindung mit dem Opfer von Isaak. Und wir haben gesehen, das Opfer Isaaks hat genau dort stattgefunden, oder die Darbringung, wo später Jesus Christus wirklich gestorben ist. Auf einem der Berge im Land Moria. Aber hier in 3. Mose haben wir Tieropfer. Das war die nächste mögliche Annäherung, um das Opfer von Jesus Christus vorzuschatten. Menschenopfer waren unmöglich. Und im Fall von Isaak, das war eine ganz besondere Geschichte, wo Gott zeigen wollte, eigentlich ist das Tieropfer zu wenig. Es bräuchte einen Menschen. Aber im letzten Moment hatte das Opfer Isaaks gestoppt, weil es braucht nicht nur einen Menschen, sondern es braucht einen vollkommenen, sündlosen Menschen. Aber dort hatte man schon den klaren Hinweis bekommen, auf diesem Berg wird einmal das Opfer ersehen werden. Das Opfer, das also all diese alttestamentlichen Opfer von Tieren erfüllen würde. Und dazu lesen wir Jesaja 53. Einfach etwas daraus. In diesem Kapitel werden die Leiden des Messias vorausgesagt. 700 vor Christus. Und ich muss betonen, die alten Rabbiner haben dieses Kapitel ganz eindeutig auf den Messias bezogen. Sogar im Talmud, im Traktat Sanhedrin 98b, wird Jesaja 53 auf den Messias bezogen. Und zwar sagen sie, wie heißt eigentlich der Messias? Und dann heißt es, und es wird Jesaja 53, Vers 4 zitiert, und da heißt es, er ist der von Gott Geschlagene. Und da wird Jesaja 53, Vers 4 auf den Messias bezogen. Als Titel, als Name, Nagua, der Geschlagene. Die haben also ganz genau gewusst, das spricht von dem Messias. Und jetzt lese ich etwas aus Jesaja 53, 3. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft. Nagua, von Gott geschlagen. Von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, gleich dem Lamm, welches zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren. Da wird er verglichen mit dem Lamm, das zur Schlachtung gehen muss. Ein Mensch stirbt so, wie die Opfertiere starben. Und sein Opfer ist stellvertretend für die Sünden anderer. Ich lese noch Vers 11. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Da wird also alttestamentlich deutlich erklärt, das Opfer des Messias ist die Erfüllung der Tieropfer. So in prophetischer Vergangenheitsform, ein Kunstgriff der Propheten, wird das Leiden des Messias vorausgesagt. Und dann möchte ich noch lesen aus Psalm 40. Das ist ein messianischer Psalm. Und wir hören die Stimme des Messias in Psalm 40, Vers 6 beziehungsweise 7, je nach Zählung. Da sagt der Messias, an Schlacht- und Speisopfer hattest du keine Lust. Ohren hast du mir bereitet. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Jetzt finden wir hier den Ausdruck Schlacht, Speisopfer, Brandopfer, Sündopfer. Jetzt finden wir diese Ausdrücke aus 3. Mose 1 und folgende. Und da sagt der Messias zu Gott, an Schlacht und Speisopfer hattest du keine Lust. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Aber wir haben doch gesehen, Gott hat auch das gesagt. Nun, das bedeutet, das ist nicht das Eigentliche, das du willst. Es ist nicht das Opfer eines Tieres, das in sich für Gott etwas bedeutet. Es ist nicht eigentlich das, was Gott will, sondern das war alles nur ein symbolischer Hinweis. Und darum sagt der Messias, da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und was war das, der Wille Gottes? Der Wille Gottes war, dass der Messias stirbt als Mensch und all diese Opfer erfüllt. Diese Verse werden zitiert in Hebräer 10. Und dort heißt es ausdrücklich, dass Jesus Christus das gesagt hat, als er in die Welt kam. Das ist ein Weihnachtstext. Als er in die Welt kam, hat er das gesprochen. Er als der Sohn Gottes ist ein Kind geworden. Allerdings, wenn man in Hebräer 10 liest, die griechische Übersetzung, die dort verwendet wird, das Neue Testament ist griechisch, das alte Hebräisch, dann steht dort nicht, Ohren hast du mir bereitet, sondern im Hebräerbrief steht, einen Leib hast du mir bereitet. Nun, ich will erklären, dass das kein Gegensatz ist. Wörtlich steht sogar im Hebräischen, Ohren hast du mir gegraben. Wenn der Embryo im Mutterleib ausgebildet wird, so ist er zunächst ein ungeformter Knäuel. Das finden wir auch im Alten Testament. Psalm 139, David sagt, meinen Knäuel sahen deine Augen. Das hebräische Wort Golem, der Knäuel, die ungeformte Masse. Meinen Knäuel sahen deine Augen. Und jetzt hier, Ohren hast du mir gegraben. Die Embryonalentwicklung ist so ein wunderbares Geheimnis. Plötzlich beginnen sich dann in diesem Knäuel Furchen zu bilden. Und eine der frühesten Entwicklungen ist das Bilden der Gehörgänge. Ohren hast du mir gegraben. Und jetzt sehen wir, die Übersetzung Hebräer 10, einen Leib hast du mir bereitet, das ist so wunderbar. Das ist genau die, können wir sagen, die dynamisch äquivalente Übersetzung. Das ist genau der Sinn der Aussage. Du hast mir einen Leib bereitet im Mutterleib. Und es wird betont, Ohren. Ich will hören, was du willst. Und dein Wille ist eben, dass ich mich hingebe als Opfer. Und so hat der Messias, Jesus, in seinem Tod als Mensch, darum ist er Mensch geworden, hat er das alles erfüllt, all diese Opfer. Und wenn wir diese Perspektive haben, eben aus Psalm 40, Jesaja 53 und Hebräer 10, dann haben wir den Schlüssel, den Zugang zu diesen ersten Kapiteln des dritten Buches Mose. Wir kommen zur nächsten Überschrift, die blutigen Opfer im Detail. Ja, ich habe ja vorhin aufgezählt, wir haben 5 verschiedene Opfer. Aber nur 4 sind blutig. Das zweite da auf dem Blatt, das Speisopfer, das ist unblutig, das ist aus Mehl gemacht. Und musste immer blutige Opfer begleiten. Man hat also das Speisopfer nie isoliert für sich dargebracht, sondern immer in Verbindung mit den blutigen Opfern auf dem Altar. Was die Bedeutung davon ist, werden wir sehen. Aber wir haben 4 blutige Opfer und die wollen wir zuerst mal anschauen. Und in Verbindung mit ihnen steht das Speisopfer. Erstens, das Brandopfer. Auf Hebräisch haben wir da das Wort Ola. Das bedeutet wörtlich aufsteigendes. Und zwar im Sinn aufsteigendes Opfer. Es ist das Opfer zum Wohlgefallen für Gott. Wir haben das gelesen, 3. Mose 1, Vers 3 am Schluss. Er soll sie darbringen zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Vers 9 am Schluss. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Vers 13 am Schluss wieder, lieblichen Geruchs dem Herrn. Vers 17 wieder, lieblichen Geruchs dem Herrn. Im Neuen Testament ist dieses Wort übersetzt worden mit Holokautoma. Das heißt, das vollständig verbrannte, wieder im Sinn von Opfer. Das vollständig verbrannte Opfer. Übrigens, das Wort Holocaust kommt von daher. Aber eigentlich ist das falsch, wenn man das auf das jüdische Volk bezieht. Denn das Holocaust-Opfer, das ist das perfekte Opfer. Zum lieblichen Geruch dem Herrn. Das keine Sünde an sich hat. Und das kann kein Jude und kein Nicht-Jude von sich sagen. Wir sind eben gerade alle verdorben in unserer sündigen Natur. Das passt eigentlich nicht. Darum, ich spreche lieber von der Vernichtung. Oder wenn man schon ein Fremdwort haben will, dann kann man von der Shoah reden. Shoah ist ein hebräisches Wort, das heißt Katastrophe. Das trifft. Also dieses Opfer, das Holokautoma findet man in Hebräer 10, Vers 6. Das war das Opfer zur Verherrlichung Gottes. Zum lieblichen Geruch, dem Ewigen. Oder man kann diesen Ausdruck auch übersetzen, Reach Nichoach Ladonai, zum Geruch der Ruhe für den Ewigen. Also das Opfer, in dem Gott seine vollständige Erfüllung findet. Wir finden es zum ersten Mal in 1. Mose 8, Vers 21. Dort hat Noah nach der Sintflut solche Brandopfer gebracht und dann heißt es, dass der Herr roch den Duft der Ruhe. Und dann sagt er, nie mehr werde ich eine Sintflut bringen über die Welt. Also das Opfer, das für Gott wirklich alles, all seinen Zorn gegen die Sünde löst und Gott kann sagen, jetzt gibt es kein Gericht mehr. Wir finden in 1. Mose 1, Vers 3, Vers 4, die Aufforderung, und er, also der das Opfer bringt, soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen. Und es wird wohlgefällig für ihn sein, um Sühnung für ihn zu tun. Es ist so, hier haben wir das Thema Handauflegung. Das Wort Samach, ich habe das auch aufgeschrieben. Nein, habe ich nicht aufgeschrieben. Das Wort auflegen, Samach, bedeutet eigentlich aufstützen. Also nicht nur einfach die Hand oben auf den Kopf legen, sondern mit Druck auf den Kopf auflegen. Das bedeutet Identifikation. Nicht wahr? Auch zum Beispiel in 5. Mose 34 hat Mose, als Josua sein Nachfolger werden sollte, ihm die Hände aufgedrückt. Da hat er gewissermaßen das ganze, sein ganzes Gewicht auf Josua übertragen. Und dann sollte Josua so anerkannt sein, wie Mose es war. Sehen wir das, der Begriff, der, das Bild der Übertragung. Und das spielt nun eine ganz große Rolle bei den Opfern. Da musste auch immer wieder die Hand aufgedrückt werden auf das Opfer und dann entsteht Identifikation. Und hier ist es nun so, dass das Opfer übergibt dem Aufstützenden seine Herrlichkeit. Das heißt, wenn er das macht, sagt Gott, dann ist es zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Dann betrachtet Gott den Aufstützenden, wie wenn er selber das Opfer wäre. Das heißt, die Herrlichkeit des Opfers wird ihm zugerechnet. Das ist ganz gewaltig. Und wenn wir zum Beispiel Epheser 1, Vers 7 aufschlagen, dann verstehen wir diesen Gedanken noch deutlicher. In Epheser 1, Vers 7 heißt es von Gott und seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen. Dieser Ausdruck begnadigt kann man übersetzen mit eben begnadigen oder auch angenehm machen. Das griechische Wort hat die Doppelbedeutung. Begnadigen oder angenehm machen. Und wenn wir das in diesem Sinn übersetzen, worin er uns angenehm gemacht hat in dem Geliebten, in welchem wir die Erlösung haben. Das heißt also, dass indem wir uns eins machen mit dem Opfer von Jesus Christus, und das geschieht bei der Bekehrung, da sage ich, das Opfer von Jesus Christus, das ist geschehen für mich ganz persönlich. Ich habe mal als Teenager auf dem Bahnhof in Zürich Traktate verteilt und dann bin ich in Gespräch gekommen mit jemandem und dann habe ich ihn gefragt, glauben Sie, dass Jesus Christus für Sie gestorben ist? Und sagte, er ist für alle gestorben. Ich habe gefragt, aber glauben Sie, dass er auch für Sie gestorben ist? Ja, er ist für alle gestorben. Dann habe ich nochmals gefragt. Er konnte das effektiv nicht sagen, er ist für mich gestorben. Und das war der klare Beweis, der hat nie seine Hände aufgelegt auf das Opfer. Der hat also nie effektiv gesagt, dieser Tod ist genau wegen mir geschehen. Und nur wer das sagen kann, für den gilt, angenehm gemacht in dem Geliebten. Dass also die Herrlichkeit Christi wird uns zugerechnet. Und dazu möchte ich noch lesen 2. Korinther 2. Das ist vielleicht noch deutlicher. Dort heißt es in Vers 14. 2. Korinther 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi. Das ist ein unerhörtes Wort. Das heißt also, wenn Gott erlöste Menschen anschaut, dann sieht er die ganze Herrlichkeit von Jesus Christus in ihnen. Nicht, weil wir irgendetwas verdient haben, das ist reine Zurechnung durch Handauflegung. Und die Identifikation geht ja so weit, dass Paulus sagen kann in Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Also das ist das Entscheidende, diese Identifikation mit Jesus Christus. Und dann rechnet uns Gott seine Herrlichkeit zu. Es mag vielleicht überraschen, dass es da in 3. Mose 1, Vers 4 heißt, um Sühnung für ihn zu tun. Denn in 3. Mose 1 beim Brandopfer wird nie gesagt, dass jemand Sünden bekennen soll. Es gibt dafür zwei Erklärungen. Das Wort sühnen, habe ich erklärt auf dem Blatt, heißt auf Hebräisch lechaper. Lechaper alav, also heißt eigentlich über ihm zudecken. Sühnen heißt zudecken über jemanden. So dass nämlich der Zorn Gottes nicht den Schuldigen trifft, sondern der ihn zudeckt. So ist Jesus Christus dazwischen getreten. Aber der Hauptgedanke ist nun beim Brandopfer der, dass Jesus Christus mit seiner ganzen Herrlichkeit uns zudeckt. Um Sühnung zu tun, heißt, dass er seine Herrlichkeit uns zurechnet und darum uns vor dem Gericht verschont. Aber vielleicht ist noch etwas zu sagen. Im Judentum hat man erklärt, für Gedankensünden muss man Gott ein Brandopfer bringen. Das steht aber nirgends so im Gesetz Mose auf diese Art. Und dann hat man das schon oft als rabbinischer Kunstgriff abgetan. Aber es hat etwas daran. Als Hiob sich überlegt hatte, als wieder mal seine 10 Kinder Geburtstag gefeiert hatten, hat er sich gesagt, vielleicht haben sie sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt. Und dann hat er für sie ein Opfer gebracht. Und was war das für ein Opfer? Ein Brandopfer, ja. Er hat kein Sündopfer gebracht. Aber er hat dieses Brandopfer gebracht im Blick auf verborgene Sünden in Gedanken. Und darum ist dieser Gedanke gar nicht so abwegig. Aber was wichtig ist, im Vordergrund steht beim Brandopfer jedenfalls nicht Sünde, sondern es geht darum, dass eben die Herrlichkeit des Opfers dem Opfernden zugerechnet wird.